Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.
Was gibt es Schöneres, als an so einem, ich sag mal, düsteren Donnerstagmorgen sich über die dritte Liga zu unterhalten? Herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen bei der 74. Folge des Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast. Wir sind powered by Sport 1. Und ihr hört natürlich an meiner Stimme, es fehlt heute eine Person, der Tobi ist nicht da. Aber ich bin ja nicht alleine da, ich darf die Runde mal kurz vorstellen. Er ist der Allesfahrer des Audiobeweises. Thomas Wagner, Berlin, Havelse, Osnabrück. Ich weiß nicht, wie viele Autobahnkilometer du dieses Wochenende gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch, guten Morgen,
zurück in die Runde. Ich bin teilweise mit dem Zug gefahren und die Krönung dann am Sonntag war Berlin-Köln zum Ferienende von NRW mit einem ICE, der nur aus einem Teil bestand und die Menschen stapelten sich im Bordbistro. Und dann ist das ja immer so bei der Abfahrt, sagt dann irgendjemand, es müssen Menschen den Zug verlassen, sonst können wir nicht losfahren. Und dann ist immer die Frage, wer geht da raus, ne? Ich kann sagen, ich bin sitzen geblieben.
Was hast du denn im Bordbistro gemacht?
Nicht das, was du denkst. Ich habe tatsächlich Wasser auf der Rückfahrt getrunken, weil ich ein hartes Wochenende hinter mir hatte. Aber es hätte auch gar nicht die Möglichkeit gegeben, etwas zu bestellen. Es war alles viel zu voll.
Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich gesehen, wo Yannick das anspricht, wie du rumkommst. Ich habe eben durch Zufall in die Einteilung geguckt. In ein, zwei Wochen bist du dann auch noch in Magdeburg.
Genau. An einem Abend, 18 Uhr Spiel, Magdeburg gegen Kaiserslautern. Sensationell.
Ich glaube, das macht dir Spaß. Und Markus Höhner grätscht mir jetzt hier voll in die Begrüßung rein, weil dich wollte ich ja auch noch vorstellen. Du bist ja zurück aus deinem Griechenland-Urlaub und ich finde, an deinem Teint erkennt man auch, dass du genauso akribisch beim Sonnenbad arbeitest wie für deine Sendungsvorbereitung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Welcome back in good cold Germany. Den Witz habe ich mir echt aufgeschrieben.
Boah. Sehr stark. Boah. Sehr stark.
Aber in der Tat ist das echt ein Quantensprung. Das muss man ja mal sagen. Da waren es irgendwie 38 Grad mit einem leichten Wind, total gut auszuhalten, total cool. Tatsächlich war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Griechenland und fand es ziemlich gut. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Sehr schön, kann ich nur bestätigen. Ich war auch schon zweimal da und ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Apropos, eine Reise wert. Gestern Abend Osnabrück gegen den MSV Duisburg, um mal hier direkt ins Thema einzusteigen. Der 1:0 Auswärtssieg des MSV Duisburg, wie ich finde, etwas überraschend. Veggie, du warst an der Brücke mit Christian Strassburger. Erzähl doch mal, wie hast du es wahrgenommen? Wie war die Atmosphäre? Wie war das Spiel? Was hast du für Eindrücke mitgebracht?
Also erstmal wirklich geile Atmosphäre. Es ist ja immer so, man denkt, wenn man nach Osnabrück fährt, es ist immer nur geil. Das ist jetzt natürlich in keinem Stadion, aber gestern Flutlicht. Wahnsinnig geiler Spielverlauf, enge Atmosphäre. Ich glaube, es waren knapp 8.000-9.000 Leute da. Also das war auch wirklich relativ voll. Eine gute MSV-Mannschaft in der ersten Hälfte, habe ich gesehen. Strukturiert hätte ich ihnen nicht zugetraut nach dem Saarbrücken-Spiel. Verdiente Führung, wenn auch ein doch sehr glücklicher Elfmeter. Also man kann ihn pfeifen als Schiedsrichter, aber er will ihn, er fädelt ein. Er hat sich den Ball zu weit vorgelegt, aber Kühn kommt natürlich auch relativ schnell raus. Es gibt dann in der zweiten Hälfte auch noch einen Elfmeter, der, wenn man den ersten gibt, musste den natürlich auch geben. Und in der zweiten Hälfte hat Osnabrück also alles reingeschmissen. Ich finde, man sieht schon eine Handschrift von dem Trainer. Das Publikum war da, die Duisburger Bank sich mit den Zuschauern angelegt. Das war alles drin, was man in Osnabrück eigentlich sehen möchte. Und nachher war es natürlich dann auch wahnsinnig glücklich für den MSV. Also Heider köpft gefühlt aus 2 Meter den Pfosten an, die verschießenden Elfmeter. Also Punkteteilung wäre auf jeden Fall gerecht gewesen. Aber was ist gerecht? Der MSV hat sich reingehauen und nimmt 3 wichtige Punkte mit. Und Osnabrück, da wäre ich schon ziemlich verzweifelt. 2. Heimspiel hintereinander, wo du Chancen plus hast, wo du eigentlich die bessere Truppe bist und 0 Punkte. Das ist bitter.
Ja, zumal sie natürlich, glaube ich, mental einfach diese Heimgeschichte mit sich weitertragen, die sie in der zweiten Liga angesammelt haben. Pokal Werder ist ja emotional immer eine totale Ausnahme, eine ganz andere Geschichte. Und das ist sicher gerade ein bisschen die Sorge in Osnabrück, dass sich das in Köpfen festsetzt. Du hast gerade gesagt, super Spiel für die Zuschauer, aber nicht nur im Stadion, sondern das war gestern so ein richtig schöner Drittliga-Abend, wo ich jetzt auch erstmals selber so die Ruhe gefunden habe. Weil ich viel selber unterwegs war, so ein Spiel von Anfang an zu sehen, mit Vorlauf und allem. Und das ist schon cool, diese Atmosphäre, die ihr auch gut rübergebracht habt. Das macht einfach Spaß, 2 kurzweilige Stunden Fußball. Ein schöner Fußballabend.
Ich habe heute Morgen in der NOZ gelesen. Die hat das, glaube ich, ganz passend beschrieben. Dreckig, eklig, so gewinnt man Spiele in der dritten Liga in Bezug auf den MSV Duisburg. Ich habe die Zusammenfassung gesehen und muss sagen, ich glaube, der MSV hat dieses Jahr wirklich eine Mannschaft, die mittlerweile so eine Drittliga-DNA hat. Die hat die nötige Mentalität, den nötigen Willen und auch auf den entscheidenden Positionen die richtigen Spieler. Weil ich glaube, die ersten Spieler haben schon gezeigt in der Liga, du brauchst einfach einen herausragenden Torhüter, um erfolgreich zu sein. Den hat der MSV mit Leo Weinkauf, weil wie der den Elfmeter rausholt, ist natürlich auch nicht irgendeine Elfmeterparade. Das war schon richtig gut. Und du brauchst vorne, glaube ich, einen Spieler, der einfach den Unterschied ausmachen kann, auch in so einer hitzigen Atmosphäre wie in Osnabrück. Und das ist einfach Moritz Stoppelkamp, wie er dann souverän den Elfmeter reinmacht. Und das in Summe macht den MSV deutlich besser als in der letzten Saison, glaube ich.
Mich überrascht, dass der Buadus im Moment noch nicht so richtig eine Rolle spielt, aber da haben sie natürlich noch Nachlegepotenzial. Aber ich will nur mal sagen, nach dem Saarbrücken-Spiel, die Kollegen vom Pottbolzer auch gehört, wo auch dieses Mal weitere Fans zu Wort kamen. Das hat schon sehr geschockt. Also ich glaube, die Stimmung in Duisburg ist nicht ganz so gut, wie du es gerade beschreibst. Deswegen hat der Sieg natürlich gestern irre gut getan, dass du da einfach einen Dreier holst, um da unten gar nicht erst reinzurutschen. Aber die Stimmung nach dem Saarbrücken-Spiel und dem Auftritt dort und auch einem Pavel Dotschev, der praktisch gesagt hat, Saarbrücken hat eigentlich genau das Gleiche gespielt wie wir, nur besser, was vielen in der Analyse viel zu billig war. Also die Stimmung war schon gereizt. Deswegen ist, glaube ich, dieser Dreier jetzt hier für die nächsten 2 bis 4 Wochen schon mal seelisch sehr wichtig.
Ja, vor allen Dingen also 2 Aspekte. Die mit der Heimschwäche bei Osnabrück, das ist sicherlich ein Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe mich da gestern drauf vorbereitet, da stand 14 von 17 der letzten Heimspiele verloren. Gewonnen nur gegen den HSV in der zweiten Liga. Herzlichen Glückwunsch. Gegen Werder im Pokal. Aber das waren die letzten beiden Heimspiele eigentlich und deshalb haben ja auch viele gedacht, okay, das ist jetzt raus und wenn du jetzt eins der beiden zumindest gewonnen hättest oder 4 Punkte geholt, ich glaube, dann wäre das Thema weg gewesen. Jetzt wird's wieder eins wahrscheinlich und zum MSV. Jannik, du hast ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, du traust dem MSV eine gute Saison zu. Da stimme ich Markus zu. Also wenn du gestern vorher mit denen geredet hast, so mit Dotschev, mit den Leuten drumherum im Staff, die waren alle blank geschockt über dieses Spiel in Saarbrücken und haben gedacht, oh Gott, da fängt die ganze Scheiße schon wieder an, wie in Lautern vielleicht irgendwie. Und ich sehe die Mannschaft nicht so gut, wie du sie siehst. Also die sind sicherlich, die wissen mehr, wie in der dritten Liga gespielt wird und die haben noch ein paar Spieler. Aber das ist schon, ich würde sagen, relativ auf Kante. Die Frage Buadus, der hatte ja Corona und das macht halt Ademi echt gut im Moment, muss man auch sagen. Aber ich sehe den MSV insgesamt nicht so gut wie du. Ich glaube, die können froh sein, wenn sie eine gute, sorgenfreie Saison im Tabellenmittelfeld spielen.
Wie siehst du denn Alabakir? Den ist mir aufgefallen letzte Saison, beziehungsweise der wurde mir nahegelegt, den mit ins Kicker-Manager-Team zu nehmen. Und der hat ja gestern auch den Elfmeter rausgeholt, möchte ich mal sagen.
Aber also, den holt er, aber wie er den rausholt, ist natürlich Ballannahme, erster Kontakt ist schlecht. Zweiter Kontakt ist schlecht. Wie er den am Torwart vorbeilegt, den kann er ja eigentlich fast schon gar nicht mehr kommen, was ja für die Elfmeterentscheidung eigentlich nicht relevant ist. Aber trotzdem, also das war eigentlich eher schlecht. Er will auch den Elfer rausholen, das ist dann fast schon clever, muss man sagen. Aber insgesamt schon ein quirliger Typ. Der hat was. Hast doch gemerkt nachher im Interview, der fand es einfach geil, da Fußball zu spielen. Das ist ein guter Mann, das muss man schon sagen.
Also habe ich einen guten Griff getan in meiner Kicker-Manager.
Definitiv.
Ich möchte gerne noch ein Wort zu Osnabrück verlieren. Ich war ja auch am letzten Samstag da gegen Wiesbaden. Da haben wir auch diesen Heimfaktor Bremer Brücke mal thematisiert und wir sind ins Archiv gestiegen und herausgefunden haben wir, dass Osnabrück in der dritten Liga einen Punkteschnitt zu Hause von fast 2,0 Punkten pro Spiel hat und das über jetzt 10 Jahre in der dritten Liga. Das ist ja schon eine enorme Zahl im Endeffekt und da müssen sie ja auch wieder hinkommen. Deswegen ist es ja so bitter, dass sie jetzt 2 Heimspiele verloren haben, die sie ja eigentlich gewinnen hätten können, weil gegen Wiesbaden darfst du dieses Spiel nie im Leben verlieren. Du musst mindestens 2-3 Tore schießen in der zweiten Halbzeit. Und du hast es ja gerade beschrieben, auch Heide hätte gestern treffen müssen. Dann hatten sie noch einen Elfmeter. Es ist schon bitter, dass sie jetzt diese Euphorie aus dem DFB-Pokal nicht mitziehen können, weil ich glaube schon, dass diese Spielkultur unter Daniel Scherning schon funktioniert. Und ich bin auch froh, dass die Stimmung jetzt nicht irgendwie kippt, weil ich war total froh, dass sie vor der Saison so eine Aufbruchsstimmung erzeugt haben nach dem Abstieg.
Bin ich bei dir. Scherning übrigens, habt ihr das erste Mal so selber erlebt. Cooler Typ. Stellt sich nachher hin und sagt, ja, mich braucht hier keiner aufzubauen. Kopf ist oben und so. Also das kannst du ja sagen, aber du siehst dann was anderes. Das fand ich schon auch interessant. Markus hat ja gerade gesagt, wenn er den Vorlauf verfolgt hat, wir haben ja nochmal darauf hingewiesen, wie viele Trainer mittlerweile da sind, die Dotschev selber noch trainiert hat in seiner Karriere. Das finde ich echt ganz lustig. Gestern Scherning und Danneberg mit zwei Leuten, die er mal als Spieler hatte. Ne?
Und Capretti wurde noch erwähnt vom SCR.
Genau.
Ich habe aufgepasst. Aber übrigens, Osnabrücker Trainer, gebe ich dir auch recht, jetzt du hast ihn dann direkt da angepackt, finde aber auch, das kam sehr ausstrahlungsvoll, souverän, sehr angenehmer Auftritt.
Also halten wir fest, der Trend in der dritten Liga geht nicht dahin, dass eine Mannschaft irgendwie groß vorwegzieht, alle Mannschaften, sag ich mal, punkten fleißig, aber nicht mit der vollen Punktzahl, ausgeklammert Viktoria Berlin. Wollen wir uns ein Spiel weiterhangeln oder ein Ereignis des Wochenendes weiterhangeln?
Viktoria Berlin, nächstes Jahr gegen HSV.
Oh. Veggi, da du ja dieses Wochenende überall warst, auch in Berlin, wie ist denn dein Eindruck von der Viktoria?
Das ist ja eigentlich ganz, du schaust drauf, Viktoria Berlin, ich weiß nicht, wie euch das gegangen wäre, dann guckst du erstmal, wo spielen die denn überhaupt? Ja gut, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, das ist ja das ehemalige Europapokalstadion vom BFC Dynamo und das Pokalfinalstadion, wenn es oft war in der DDR. Dann guckst du, der Verein selber kommt aber aus Lichterfelde, also das ist ganz im tiefsten Westen. Dann guckst du, die waren zweimal deutscher Meister, also das Spiel gegen Lautern gab es tatsächlich auch schon mal in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Und dann fängst du an, so ein bisschen dich für den Verein zu interessieren und du kommst dann dahin. Dieses Stadion hat wirklich noch so einen Ost-Nostalgie-Charme, also sehr cool. Total nette Leute drumherum, die haben dann so ein VIP-Zelt da, dann kam so eine Dame auf mich zu, weil ich fragte, wo kann man denn hier eine Wurst kaufen? Sie können sich hier ruhig was vom Buffet holen irgendwie. Und dann sagt sie, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Köln. Ach, müssen Sie heute noch mal in Köln zurück? Ja, mit dem Zug. Ja, dann greifen Sie noch mal zu, damit sie keinen Hunger kriegen nachher im Zug. Also total nett, muss ich ehrlich sagen. Und dann der Trainer, Benedetto Muzzicato, hat natürlich einen geilen Namen, ist auch ein ganz spezieller Typ. Also wirkt reflektiert, hat, glaube ich, einen guten Ansatz. Betont das aber auch, dass er einen anderen Ansatz hat. Sowas ist immer, finde ich, nicht ganz ungefährlich, weil das fliegt dir halt irgendwann nochmal um die Ohren, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Aber die Mannschaft ist halt eine ganz starke Mischung. Also da sind echt ein paar richtig gute, junge Spieler mit Tempo drin. Dann hast du so ein paar erfahrene Jungs wie Jopek, wie Cigerci. Die haben eine Chancenverwertung, die sind eiskalt vor der Kiste. Also ich mache jetzt jede Wette, dass Viktoria Köln am Ende der Saison unter den, Viktoria Berlin, unter den ersten sechs der Tabelle zu finden sein wird.
Ja, also so wie die reinfliegen in die Liga, diese von dir erwähnte Schnelligkeit, Leichtfüßigkeit, ganz klasse. Also die hinterlassen natürlich einen mega Eindruck. Muzzicato, ich fand den regelrecht, ja, süß im Interview bei Veggie, das kam irre nett rüber und ja, macht einen sehr netten Eindruck. Also was die abliefern, ist Weltklasse und dann gibt es natürlich einen grundlegenden Punkt zur Übertragung, dass ich durchaus neidisch bin auf den Kollegen Wagner, weil der einen Gast da hatte, mit dem ich auch gerne mal kommentieren würde, weil das fände ich echt spannend, weil ich den einfach als Typ genial finde. Wie bitte habt ihr Mark Forster da hingekriegt?
Also da muss ich sagen, das finde ich auch.
Das habe ich wochenlang versucht. Das habe ich vor einem Jahr, weil ich eben weiß, das ist übrigens, muss ich sagen, das letzte Konzert, was ich in diesem Leben in einer Arena gesehen habe, vor 18.000, nämlich logischerweise mit Frau und Sohnemann, vor allem Sohnemann. Der Typ ist Weltklasse, ich finde den klasse, finde seine Musik cool, finde seine Texte gut und weiß eben, dass er als gebürtiger Lauterer wirklich echt verwurzelt ist mit dem Verein und das habe ich schon vor einem Jahr anschieben wollen, dass der mal bei uns ist und plötzlich steht er bei dir da.
Ja, ich hatte mit dem Kollegen, also praktisch einer der östlich gelegenen Kollegen von Yannick, mit dem Robert habe ich telefoniert und dann sagt er zu mir, ja, ich habe da mal mit dem Stefan Roskopf von der Medienabteilung von Lautern gesprochen und wir versuchen mal den Marc Forster hinzubekommen, weil der ja in Berlin wohnt. Und ich so, ja, es wäre ja Wahnsinn. Und also ich habe damit gar nichts zu tun gehabt, aber der stand da und ich muss sagen, das war ein ganz starker Auftritt, weil der hat ja richtig Ahnung vom Fußball. Mega, fand ich echt geil.
Du greifst dir die ganzen Stars an.
Ja,
ne? Absolut. Lambi, Forster, du, yeah. Du gehst so schrittweise, wechselst du in die Unterhaltung.
Ja klar, ja, aber ich bin ja auch bereit, durch ganz Deutschland zu fahren.
Ein das Satz stimmt. Muss ich zu Benedetto Muzzicato verlieren. Ich habe den ja vor ein paar Wochen hochgelobt für seinen Style an der Linie. Ich war total erschrocken, als ich jetzt am Wochenende gesehen habe, dass der sich auf einmal die Haare hat abschneiden lassen. Also da verliert er ja total viel an Esprit. Also ich war schon ein Stück weit enttäuscht, aber...
Das hat er auch vorher.
Und er verliert dann Haaren.
Das hat er vorher im Interview auch gesagt, Yannick. Ich sage, wie haben Sie sich denn vorbereitet auf so ein Spiel? Ja, ich war beim Friseur und das ist viel zu kurz geraten. Und dann haben wir nachher noch ein bisschen geflaxt, ob er sich jetzt vielleicht raspelkurz machen lässt, wenn es so weitergeht. Und er meinte, er ist gerne einsam, sagte er zu mir. Und das ist ja völlig untypisch für einen Italiener eigentlich, ne? Weil die sind ja eigentlich immer mit ganz vielen Menschen. Also schon eine sehr, sehr facettenreiche Persönlichkeit.
Und Viktoria Berlin hat jetzt den Rekord eingestellt. Ich glaube, noch keine Mannschaft ist mit 3 Siegen und plus 9 Toren in die Saison gestartet in der dritten Liga. Das ist mir jetzt auch mal so durchgerutscht, habe ich heute Morgen im Kicker gelesen. Muss man schon sagen, sehr beeindruckend, wobei ich mir noch nicht vorstellen kann, dass die das jetzt so wirklich über die ganze Saison so mitziehen. Aber wenn du sagst, Veggi, Top 6 ist für die gesetzt. Ist das ja schon mal eine Ansage von dir?
Ja, mein Tipp auf jeden Fall.
Dann müssen wir natürlich auf den ersten FC Kaiserslautern schauen. Vor allem geht es erstmal darum, Felix Götze gute Besserung zu wünschen nach seiner Verletzung, nach dem Zusammenprall mit Marvin Sänger. Also ich fasse mal kurz zusammen. Musste vom Platz getragen werden. Ein Haarriss im Kopf wurde festgestellt. Er lag kurzfristig auf der Intensivstation, ist aber seit Dienstag raus aus dem Krankenhaus und erholt sich jetzt, glaube ich, zu Hause bei seiner Familie. Dementsprechend gute Besserung von dieser Stelle. Aber wir müssen natürlich auch über die aktuelle Form des FCK sprechen. Ganz bewusst sage ich jetzt nicht, es ist schon eine Krise. Aber es ist ja schon wieder auffällig, dass der FCK die einzige Mannschaft ist in der Liga, die noch kein Tor geschossen hat. Wie nimmst du das wahr, Markus, aus der Distanz jetzt?
Ja, ich hätte das Spiel gerne in Gänze gesehen, aber so wie es beschrieben wird und wie ich es in der Zusammenfassung auch gesehen habe, oder wenn ich das 0-1 sehe da von Jopek, der kann ja da wirklich durch 3 Pappkameraden durchlaufen. Wir wollen den FCK ja nicht immer hier zum Dauerthema machen, aber er schreibt Geschichten, dass es unausweichlich ist, das so zu formulieren. Das macht ja einen ganz komischen Eindruck. Das wirkt auch schon früh in der Saison nicht harmonisch, was man mitbekommt zwischen Trainer und Mannschaft. Da gab es ja auch schon die Andeutung von Antwerpen. Also die müssen es hier, gibt einige müssen es doch im zweiten oder dritten Anlauf endlich mal kapieren. Also das wirkt schon chemisch alles ziemlich angeknallt. Dann haben sie einen Wunderlich, der doch eigentlich eine Bereicherung für diese Mannschaft sein muss, der da plötzlich völlig anders auftritt, als wir ihn bisher hier aus Köln kannten. Hanslik kann da vorne einen Poirier offensichtlich nicht ersetzen, wobei das sind so die Einzelgeschichten. Das große Ganze macht einen total bedenklichen Eindruck und so hat es ja Marco Antwerpen bei dir, Becky, dann auch irgendwie rübergebracht. Das habt ihr euch jetzt eingebrockt, wieder 10 Stunden Busfahrt, also schlechte Laune. Der Saisonstart ist echt übel.
Ja, und vor allen Dingen das eigentlich kurioserweise, weil die Voraussetzungen ja gefühlt in dieser Saison so gut waren wie noch nie in der dritten Liga. Ne? Du hast eigentlich einen ziemlich guten Kader, wenn du jetzt mal davon absiehst, dass du vielleicht keinen hast, der dir vorne 15 Tore versprichst. Du hast einen starken Trainer, das waren weder Schommers noch Hildmann noch Fronzek, weil er Antwerpen hat den FCK gerettet, geht also mit viel Kredit in die Saison rein. Du hast Spieler gehalten, von denen keiner dachte, dass du sie halten kannst, wie in Götze. Und dann guckst du nach 3 Spielen hin und denkst, das ist ja Wahnsinn, wie schlecht die Fußball spielen. In Meppen, gerade angesprochen, kämpferisch einfach zu schwach. Und in Berlin, das war so ein Spiel, kennt jeder von uns, der mal auf dem Fußballplatz war. Die gehen da irgendwie bei hohen Temperaturen auf den Platz. Aber jetzt gucken wir erst mal. Viktoria, hat Markus auch gerade gesagt, der Jopek setzt sich mit 1 gegen 6 Leute praktisch dadurch. Im Fallen, dieser unbedingte Willen, ich mach das Tor, dann spielt der FCK einigermaßen ordentlichen Fußball, dann macht Götze diesen brutalen Fehler, der war, also gute Besserung auch von der Stelle, das war für mich letztes Jahr der beste Drittligaspieler, der ist da rumgelaufen, als wenn der noch nie gegen den Ball getreten hätte und da war nur einer von drei oder vier davon, dann zweite Halbzeit, kurzes Aufbäumen, wunderlich hat's versucht von körperlicher Präsenz, laufen dann in den Konter und eigentlich müssen sie nachher froh sein, dass sie keine sechs Stück bekommen und dann auch das angesprochene Verhältnis Mannschaft-Trainer, Zimmer wird ausgewechselt, war auch bodenlos schlecht. Kein Abklatschen der beiden, er geht total sauer weg, Antwerpen guckt total sauer an ihm vorbei. Ich finde, man kann einen Kapitän auch auswechseln, wenn er so schlecht spielt, aber die Reaktion von Zimmer fand ich dann auch schwer zu deuten. Und die haben ein schweres Programm, die spielen jetzt gegen 60, die spielen in zwei Wochen in Magdeburg. Also das kann schneller eng für alle Beteiligten werden, als es gut tut. Ich finde es richtig, dass Antwerpen Kredit hat. Aber anscheinend scheint auch er das nicht ausmerzen zu können. Und ich glaube, das ist das Grundproblem des ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga. Überall, wo du hinkommst, stellt sich jeder Gegner erstmal gegen dich hinten rein. Du kannst gegen Lautern immer das Spiel die kommen lassen. Und das kann Lautern weder von der DNA des Vereins, weil sie waren immer die kämpferischen Kleinen, noch schaffen sie es irgendwo in der dritten Liga, sich irgendeine Mannschaft zurechtzulegen. Und das ist schon das Problem in der Statik des Spiels.
Und wenn ein Antwerpen nach dem dritten Spieltag schon Formulierungen benutzt wie bababa und das ist die Leistung, aber ich bin der Chef hier von dem ganzen Laden, das heißt, er sich selber auch schon verbal im Gesamtpaket in die Verantwortung mit reinnimmt, dann finde ich, strahlt das auch schon aus, dass da schon diverse Nerven blank liegen. Die Beobachtung mit Zimmer, die ich so natürlich jetzt nicht mitbekommen habe, ist natürlich dann auch schon ein Indiz, weil Antwerpen ist natürlich einer, ich glaube, für den ist ein ganz wesentlicher Faktor die Emotion, im Guten wie im Schlechten, so. Und wenn scheiß Stimmung ist, siehe auch die Aussage schon, ja, hört mal Leute, hier sind schon Spieler dabei, von denen ich erwarten darf, dass sie im zweiten oder dritten Anlauf eine andere Ernsthaftigkeit daran bringen. Das geht natürlich auch schon an die Substanz, also da bist du auch nicht nur Freund mit deiner Mannschaft und mal gucken, wie das weitergeht.
Im letzten Jahr gab es ja so ein Schlüsselspiel für den FCK in Magdeburg. Das war ja auch eine bodenlose Vorstellung. Und dann gab es ja diese extreme Trainingswoche unter Antwerpen, wo man anscheinend ja nur gelaufen ist, Tag und Nacht. Glaubt ihr, dass dieses Ergebnis jetzt in Berlin ist ein ähnliches Erlebnis für die Spieler jetzt in der Trainingswoche als Resultat?
Er hat ja was angekündigt, ne? Er hat ja genau das bei Thomas angekündigt. Dass er da jetzt andere Wege gehen wird, dass er eine Woche voller anderer Ansätze prägen will im Training, das würde ja dazu passen.
Aber das ist natürlich auch klar, das kannst du ja nicht beliebig oft wiederholen. Ne? Also das ist so eine Sache, die kannst du ein, maximal zweimal machen und dann hast du die Mannschaft auch verloren. Und er haut schon relativ deutlich drauf rein, er nimmt sich zwar immer ein Stück weit dann mit auch selber in die Verantwortung, aber klar, er wirkt sehr ungeduldig und angepisst. Und das ist natürlich, macht das Ganze zu einem Pulverfass.
Mhm. Was mir jetzt aufgefallen ist, sind halt diese null Tore. Und wir haben jetzt noch gar kein Wort über Marvin Poirier verloren. Wir waren ja eigentlich alle der Meinung, das war schon okay, dass man den hat gehen lassen, beziehungsweise den Vertrag hat nicht verlängert. Jetzt frage ich mich, braucht man vielleicht doch noch so eine Art Wunderstürmer vorne drin, holt der FCK jetzt noch ein, weil es macht ja schon den Anschein, dass Hanslik, Huth und Kiprit nicht auf die Quote kommen, auf die man gehofft hat beim FCK. Also ich schmeiß jetzt mal den Namen Nick Proschwitz rein, der ist ja aktuell, glaube ich, verfügbar, weil er ja bei Braunschweig den Vertrag aufgelöst hat. Wäre das einer für den FCK?
Antwerpen kennt ihn ja aus Braunschweig, ne? Wobei ich gerade mal sagen muss, Poirier, da hatte ich eine andere Meinung, den hätte ich nie im Leben gehen lassen, weil ich schon finde, wenn du einen Stürmer hast, der dir eine Quote bringt, ne? Dann darfst du den nicht gehen lassen. Und Hanslik hat sicher in der Rückrunde dann plötzlich eine ganz gute Entwicklung genommen. Hat aber allzu lange überhaupt nicht funktioniert. Dann Elias Huth hat super in Zwickau funktioniert. Man erinnere sich bitte nicht daran, dass ich ihn als Torschützenkönig getippt habe, kommt mit einer Quote von 14 Toren und reißt mal gar nichts. Und dann den, auf den du dich wirklich perspektivisch in der dritten Liga am ehesten verlassen kannst, freizugeben, war gewagt. Aspekt Proschwitz, natürlich eine naheliegende Idee.
Kleiner Einspruch bei der Position Poirier, absolut richtig, der hat überall geliefert, aber da muss man sich jetzt auch schon mal echt nachfragen, was ist da eigentlich los? Der schießt den KSC in die zweite Liga und die wollen nicht mehr als einfach nur, dass der weggeht. Der ist in Braunschweig mitten gerammt und die wollen nichts anderes, als dass der weggeht. Wenn du ihn laut dann mal nachfragst, weg von der Kamera, ja, warum ist denn der eigentlich weg? Ja gut, der ist so eigentlich ein ganz netter Kerl und der schießt Tore, aber der macht dir eine ganze Mannschaft verrückt. Also das kann ja irgendwann auch kein Zufall mehr sein. Das kann immer mal sein, dass es in einem Verein nicht klappt. Der trifft überall und alle schicken ihn weg. Also würde ich jetzt einfach mal sagen oder zu bedenken geben, das scheint nicht der leichteste Charakter zu sein.
Naja, aber ein Thorsten Ziegner wird ihn wohl handeln können in Würzburg.
Ja, natürlich. Die gehen erstmal wahrscheinlich an Rauchen oder sowas.
Apropos Thorsten Ziegner, ich war ja am Sonntag in Mannheim und da gab es ja unter der Woche eine große Meldung, die die Fans erfreut hat. Endlich wieder Vollbier im Mannheimer Stadion. Nein. Nein, Marco Höger wechselt zu Waldhof Mannheim, das ist ja schon ein großer Name. Mal vorweggeschoben, 15 Champions League-Spiele für den FC Schalke 04. Erstmal gefragt in die Runde bei uns bei Instagram an unsere Zuhörer. Gibt es einen Spieler, der aktuell mehr Champions League-Spieler hat und der aktuell in der dritten Liga spielt? Ich weiß es nicht. Also wenn ihr da eine Ahnung habt, gerne her damit. Damit könnt ihr euch irgendwie für den Recherchekeller bewerben. Ansonsten würde mich natürlich eure Einschätzung interessieren. Marco Höger ist ein großer Name für die dritte Liga, ähnlich Marcel Risse letztes Jahr. Aber ist er auch der Unterschiedsspieler, den der SV Waldhof Mannheim braucht oder benötigt für diese Saison?
Ich glaube, nein. Champions League? Der hat Champions League gespielt, da war ich, glaube ich, noch jung. Ne? Das ist natürlich eine Referenz, die lange herliegt. Ja, also ich glaube, Marco Höger hat immer als Typ in den Mannschaften wohl gut funktioniert. So hat er auch in Köln außerhalb des Platzes eine Rolle gespielt. Ich habe den vom ersten Tag an für überschätzt gehalten und habe kistenweise Belege. Er ist zu langsam, viel zu langsam. Er ist nicht langsam, er ist viel zu langsam. Er hat eine Fehlpassquote und er hat in, ja, ich glaube 6 Jahren in Köln habe ich mich immer gefragt, dass er sich so lange im Kader halten konnte. Hat ja auch nie auch nur irgendeine Rolle gespielt. Er hat davor Verletzungen gehabt, aber das ist dann halt so. Ich habe ihn damals auf Schalke auch schon nicht so gut gefunden, wie er teilweise gemacht wurde. Und ich glaube, dass alleine seine Langsamkeit, das kann der mit Erfahrung gar nicht wettmachen und seine Fehlpassquote. Also ich befürchte, dass er Waldhof Mannheim nicht helfen wird. Vielleicht als Typ in der Kabine, das hat man immer wieder gehört, dass er ein guter Junge ist, der gut mit Kameraden umgeht und auch theoretisch mal sehr, sehr gut mit Banksituationen umgeht. Vielleicht kann das ja sogar ein Aspekt sein, den man von außen unterschätzt.
Also ich habe ihn tatsächlich in eine Sekunde mal gerade, ich muss mal ganz kurz den Handwerk
machen. Mach das, dann mache ich schon mal weiter mit Marco Höger.
Ja, genau.
Also ich habe das Spiel ja betreut am Sonntag und habe mich dementsprechend auch ein bisschen vorbereitet auf Marco Höger, habe mit Thomas Kraus telefoniert, der ja für den FC 2 spielt und da hat Marco Höger ja die komplette Vorbereitung mitgemacht und Thomas Kraus konnte wirklich bestätigen, dass Marco Höger voll im Saft steht und total motiviert auch war die ganze Vorbereitung über. Und auch ein guter Typ ist, weil ich war so ein bisschen skeptisch, wie das ist, wenn du aus der Bundesliga kommst, wie intensiv machst du die Vorbereitung mit, wie hältst du dich überhaupt fit, aber das kann man schon bestätigen, dass er halt voll im Saft ist. Und die große Frage ist jetzt einfach, ist der halt dieser Unterschiedsspieler auf der Position? Ich finde, Veggie hat das vor wenigen Wochen mal gesagt, als wir über Baccalords gesprochen haben, dass sich so defensive Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger, die von der ersten oder zweiten Liga runterkommen in die dritte Liga und wo ein gewisser Spotlight drauf gesetzt wird, dass die sich einfacher tun, in dieser Liga anzukommen als Offensivspieler, wie Risse, die direkt irgendwie an Toren oder Vorlagen gemessen werden. Und ich glaube schon, dass Marco Höger die Qualität hat, so einen Spieler wie Christiansen oder Schuster zu ersetzen. Der wird jetzt keine großen Bäume ausreißen da im Mittelfeld, muss er aber auch gar nicht. Ich glaube, der hat dann diese Rolle als Ruhepol inne, als Ballverteiler. Der gibt der Mannschaft Stabilität, vor allem auch so, wenn's hektisch wird in der Schlussphase, wo du nochmal Ruhe brauchst. Ich glaube, da wird der Mann einem helfen und man weiß es, oder beziehungsweise die Spatzen pfeifen ist ja schon von den Dächern. Schnatterer, Höger, das waren ja jetzt nur so die Anfänge von Waldhof Mannheim in Sachen Transfers. Ich glaube schon, dass da noch 1-2 Leute kommen und die Tendenz geht ja schon dahin, dass man dann auch in den nächsten 1-2 Jahren die zweite Liga angreifen möchte. Also ich bin erstmal positiv gestimmt, was das Thema Marco Höger angeht und bin gespannt, was Veggie jetzt dazu sagt.
Ja, ich würde sagen, ich liege so ein bisschen zwischen euren Polen. Ich habe ihn noch in der Champions League gesehen, tatsächlich auf Schalke. In seinen relativ jungen Jahren war das ein dynamischer Mittelfeldspieler. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Sololauf mit Schalke in Dortmund, wo der wirklich, also der war nie der Schnellste, da hat Markus recht, aber wo der trotzdem eine gewisse Dynamik hatte und macht da so ein geiles Solotor in Dortmund im Derby beim 2-1-Sieg. Der wurde damals tatsächlich auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft teilweise mal gehandelt. Wie Markus sagt, ich glaube, ein guter Kabinenspieler, auch einer, der taktischen Verständnis hat. So auf dem ganz obersten Niveau habe ich ihn auch nicht gesehen. Und dann begann halt diese Verletzungsarie. Und auf der Position, auf der er spielt und seiner Spielweise, hat er nachher überhaupt keine Dynamik mehr ausgestrahlt, weil du einfach gemerkt hast, dass er körperlich ziemlich am Boden war. Und dieser Aspekt, den ich mit Bakalauz angesprochen habe, der greift bei Höger natürlich auch. Du kommst als Spieler, die Vita wird dir vorgelesen. Da gibt's Waldhof-Fans, die sagen, ja, da kommt der Höger, der hat Champions League und Bundesliga gespielt, der muss doch hier direkt ein Unterschiedsspieler sein. Und das ist halt die Frage aus zweierlei Gründen. Im defensiven Mittelfeld fällst du eh nicht so groß auf, es sei denn, du bist so der Überragende, der ab und zu mal einen Pass spielt, dass es auch die Zuschauer merken. B, gerade die dritte Liga ist eine unfassbar körperliche Liga. Kann er da seine Defizite kompensieren? Das wird schwer. Und C, wächst du mit so einem Namen ja in der Kabine und im Umfeld unfassbare Erwartungen? Und deshalb finde ich das relativ schwierig. Also Schnatterer kann ich eigentlich noch verstehen mit seinen Freistößen, ist auch nicht mehr der Jüngste. Also der Weg, den Waldhof eingeht, den halte ich für höchst risikoreich. Ich sehe nicht diese Mannschaft als Aufstiegsfavorit. Ich glaube aber, dass die intern denken, mit der Mannschaft müssen wir oben mitspielen und spätestens nächstes Jahr hoch. Also Waldhof ist für mich eins der Pulverfässer der Liga.
Was eine Analyse. Die hat die Sommerpause gut getan. Du bist sehr, sehr stark. Oder die weiten Reisen tun dir gut.
Ich bilde mich dann immer weiter im Zug.
Gibt es sonst noch ein... Ja. Jetzt ist hier offenes Themenplateau. Habt ihr noch irgendwas auf der Leber liegen?
Waldhof Mannheim muss sich in einer Hinsicht auch definitiv breiter aufstellen, nämlich die Verkehrshinweise ernster nehmen, wie ich mitbekommen habe. Das ist ja unfassbar, dass der Trainer im Stau gestanden hat und zu spät zum Spiel kommt. Das finde ich ja glorreich. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.
Das habe ich auch noch lange nicht mehr gehört.
Das sind die ganz großen Geschichten. Fällt mir gerade eine Anekdote ein, dass wir mal in Rostock waren bei einem Spiel und Werner Hansch im Stau stand, ne? Und dann hat irgendwie die Kollegen von RAN haben Werner Hansch angerufen und gesagt, Werner, wir holen dich jetzt mit dem Hubschrauber da raus, ne? Und während die den angerufen haben, haben 8 Leute um das Mikrofon rumgestanden und den Hubschrauber gemacht. Und Werner muss es für eine Weile auch geglaubt haben. Das fiel mir ein bei Stau und zu spät zum Spiel kommen. Aber dass der Trainer nicht pünktlich oder nur knapp noch gerade zum Spiel kommt, ist natürlich auch eine Story.
War große Hektik am Set, aber irgendwie haben wir es dann hinbekommen. Und Jochen Kienz stand uns dann Rede und Antwort zur Verfügung. Das muss man auch mal sagen. Also ich habe mich dann so ein bisschen durchgelesen durch die ganzen Kommentare bei Twitter und Instagram, was diesen Transfer angeht. Und das, um einfach auch mal zu lesen, wie die Fans das sehen. Und ich muss sagen, da kommt Jochen Kienz sehr gut weg. Also der wurde ja immer sehr kritisch gesehen. Wir holen keine Spieler und wie soll das alles funktionieren? Aber dieser Höger-Transfer, ich glaube, das tut ihm auch als Person ganz gut, um seine Position zu stärken. Also das hat mich auch verwundert, dass dieser Höger-Transfer doch so ein großes Ansehen bei den Fans hat.
Eins noch, vielleicht als Abschluss von mir. Also glaubhaft wurde mir am Samstag versichert, das Thema Artig ist durch, der bleibt in Magdeburg, weil wir ja da auch mal drüber spekuliert hatten. Das ist natürlich auch, der war nicht gut am Samstag bei Havelse, aber dieser eine Pass, den der da spielt, also das 1-0 von Magdeburg, das ist ja irre, das Ding. Artig, Obermeier, Krempicki, war natürlich auch wieder geil. Ich glaube, es waren 3.500 im riesen Niedersachsen-Stadion, davon waren gefühlt 2.800 aus Magdeburg, die da wieder schön was abgerissen haben. Also ich glaube, die werden oben dabei sein und ja, vielleicht eins noch zum Schluss. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Viktoria Köln. Das ist, die Mannschaft hat mit Cueto und Wunderlich auf jeden Fall Qualität verloren und jetzt sagt Jansen, das erste Mal, seit er da ist, hat ihn die Mannschaft enttäuscht, auch von der Einstellung. Das sind keine guten Nachrichten.
Ja, macht einen schwierigen Eindruck, das stimmt. Wunderlich ist natürlich, also Cueto war ja schon ein guter in der letzten Saison und hat den Sprung nach oben geschafft, nach Karlsruhe, und liefert da auch. Der hat ja immer tolle Anlagen gehabt. Die Frage war, wie er das auf den Platz bringen würde. Mit Wunderlich natürlich ein Herzstück rausgerissen. Ich habe ihn ja damals immer den Toni Kroos der dritten Liga genannt, der so eine Tiefe im Spielaufbau entwickelt hat, sich Bälle geholt hat und alles gemacht hat. Ballverteiler, Dauerläufer, Räume zugelaufen, Abschluss, Passspiel. Den musst du natürlich erstmal ersetzen und es wirkt tatsächlich ein bisschen schwierig. Und jetzt geht's gegen Glöckner, den Ex-Viktorianer. Sehr spannendes Spiel am Wochenende.
Höger gegen Risse.
Okay, die sich wahrscheinlich auf dem Platz durchaus nicht begegnen werden, aber zum Hallo sagen vielleicht. Also Magdeburg, finde ich auch, macht einen ganz stabilen Eindruck. Ja, da ist viel Qualität, tolle Emotionen, auch was du von den Anhängern sagst, die Heimspiele sowieso. Deswegen darfst du dich drauf freuen, wenn du demnächst da bist gegen den FCK. Also die gehören für mich definitiv zu denen, die hier so ein klares Statement geben, das ja auch aus der letzten Saison sich schon entwickelt hat. Richtig gut.
Mal einen kleinen Ausblick aufs Wochenende. Seid ihr
ich habe noch ein Anliegen. Ein Thema als Anliegen. Also, ich habe mich ja schon hier sehr klar gegen zweite Mannschaften, gegen U23-Mannschaften in der dritten Liga ausgesprochen. Das ist halt meine Meinung. Das meine ich nicht böse, sondern das ist meine Meinung, dass diese zweiten Garden in einer Profiliga, die so eine starke Marke entwickelt, einfach nichts verloren haben. Kommt ja doch für mich dazu, selbst wenn die Zweiter werden, dann steigen sie nicht mal auf. Geht ja nicht. Ich würde einfach diesen Riegel so oder so in den nächsten Jahren, ich würde einen Strich ziehen. Weil es geht für mich nicht an, dass eine zweite Mannschaft, eine Ausbildungsmannschaft, die ja dann außerhalb der Konkurrenz irgendwo mitspielt, dass die Plätze reserviert, was weiß ich, zum Beispiel jetzt Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, aber auch der SCFR theoretisch kommen nicht rein, weil Dortmund 2 aufsteigt. Das hatte nichts mit den Vereinen zu tun. Ich finde, die dritte Liga muss eine Mannschaft für erste Mannschaften sein. Siehe SC Verl, was dieser Verein für eine coole Note hinterlässt, die hätte ich vorher nie auf den Zettel geschrieben, aber ich finde es klasse. Diesbezüglich, klar positioniert, sehe ich das kritisch. Aber jetzt gibt es ja was anderes als objektiv berichtender Journalist, das Attribut, ich gucke mir Dinge an, ich muss sie ja sachlich aufnehmen. Und dann habe ich mir am Freitag Freiburg gegen Dortmund 2 angeguckt. Und da muss ich ja mal verdammte Hacke sagen, das hat ja so einen Spaß gemacht. Das hatte so eine Qualität. Und dann werde ich rein fußballerisch, werde ich ganz still, weil das war ein super Spiel. Dann steht da der SC Freiburg 2 und du denkst ja, wie viele Leute kommen da hin? Dann ist die Hütte da richtig voll, haben über 5000 Zuschauer, da ist Rabatz auf den Rängen. Und was Dortmund 2 fußballerisch da abliefert, das hat mich total mitgenommen. Das ist eine so gute Rasselbande, die schießen aus allen Lagen, trümmern die Dinger da in den Winkel. Ganz großer Spaßfaktor und da wird der U23-Kritiker dann auch mal ganz still. Das einfach mal so als Statement, das eine sehe ich sehr kritisch, auf der anderen Seite, wenn man dann hinguckt, das war echt mitnehmend gut.
Das ist halt dieses zweischneidige Schwert, ne? Also den Fußball, den die spielen, klar, kann man sagen, der ist traumhaft schön und der bereichert auch die Liga, das stimmt einfach. Aber es verwässert halt schon, wenn die U23-Mannschaften hier spielen und dann irgendwelche Profis wieder herangeführt werden sollen über die dritte Liga an die erste Mannschaft, an die Bundesliga. Und andere Mannschaften wie der FCK versuchen da irgendwie zu überleben in dieser Liga, spielen gegen den Abstieg. Also das, ich sehe das auch ähnlich kritisch wie du, Markus. Ich wäre auch dafür, dass man einfach alle U23-Mannschaften in eine eigene Liga packt und das deutschlandweit macht wie die U19. Aber ich glaube, das wird so schnell nicht passieren beim DFB. Ein Wort aus der Nerd-Ecke dazu. Abdoulaye Camara ist der neueste, jüngste Spieler der dritten Liga, 16 Jahre. 9 Monate, 7 Tage, kommt vom BVB 2, PSG-Talent. Die Spieler werden immer jünger, aber du hast es richtig angesprochen. Ich sehe es auch kritisch, dass halt beide Mannschaften hier drin spielen.
Wer hat da gesprochen?
Veggies Handwerker. Was wird denn bei dir überhaupt repariert, Veggie? Bei dir läuft doch alles.
Aber das war doch eine Handwerkerin.
Das war eine Handwerkerin und es geht um eine... Und ich könnte jetzt einen Witz machen, es geht um eine Rohrreinigung. Nein, es ist wirklich ein Installateur da.
Gut, lassen uns noch kurz einen Ausblick aufs Wochenende wagen. Wer ist wo? Wo kann man wen hören?
Ich bin beim FC Rodos das ganze Wochenende weg mit meinen Töchtern, weil ich habe wenig Bock, meinen runden Geburtstag, ich finde den gar nicht so lustig, irgendwo anders zu feiern.
Okay, dann sind wir dieses Wochenende Veggie frei. Markus, bist du unterwegs?
Ich bin unterwegs, aber nicht in der dritten Liga. Das ist bei mir noch ein bisschen zweitligalastig. Ich freue mich total auf Samstag, Rostock gegen Dresden. Ich ziehe auch einen Helm auf. Unsere zwei ehemaligen Drittliga-Kandidaten. Dann übrigens freue ich mich sehr drauf, Premiere als Co-Kommentator und als Experten mit Felix Groß, der neu beginnt bei uns. Finde ich einen sehr reizvollen Typen. Aber dann wird es bei mir mehr dritte Liga, auch nächste Woche schon, englische Woche, dann mit Ferl gegen Braunschweig. Ja, und ich freue mich, das ist bei mir, schwankt so ein bisschen zwischen zweiter und dritter Liga, dass ich jetzt häufiger unterwegs bin, um wirklich auch noch etwas näher dran zu sein, weil du guckst dich anders rein, wenn du die Mannschaften wirklich im Spiel siehst und mitbekommst. Und du, Yannick, wo bist du?
Ja, das ist ja der größte Fail des Jahres, ich bin auch nicht unterwegs, das heißt, wir haben alle dieses Wochenende Drittliga frei. Ich bin erst wieder ab der englischen Woche unterwegs, dann zum ersten Mal wieder im Ludwigspark in Saarbrücken. Sehe dann zum ersten Mal Barış Artık live und in Farbe. Freue mich da sehr drauf. Dementsprechend, ja, komisch, ne?
Also, wir haben nur den Vorteil, dass wir nicht so komische runde Geburtstage feiern müssen.
Genau, das ist eigentlich das Wichtigste am Wochenende. Also.
Und gegen wen spielt Rodos?
Rodos spielt gegen Kos im Landespokal der griechischen Inseln.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns bei Instagram, würde Tobi sagen. Den grüße ich hier an dieser Stelle nochmal. Nächste Woche sind wir dann hoffentlich wieder in Gänze für euch da. Bis dahin eine schöne Woche, guter Spieltag und bis bald.
Und schönen Urlaub, Veggie.
Dankeschön.
Tschüss. Audiobeweis. Der Dritte Liga-Podcast.